Kopfzerbrechen. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Kopfzerbrechen, wo es um Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag geht. Heute mit den Fragen, kann man Wut einfach wegwerfen? Und wie kann man sich jünger machen in nur einer Woche? Ist das überhaupt möglich? Hallo lieber Alex und einen schönen Vormittag, sage ich jetzt. Wir sitzen da gerade bei der Aufnahme an einem Vormittag und es scheint die Sonne. Genau. Und ich glaube, wir sind beide schon gespannt, was die andere Person mitgebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also hallo liebe Ursula, auch von mir. Und ich würde dich gleich mal fragen, du hast jetzt erwähnt schon, kann man Wut wegwerfen? Wie ist das gemeint, beziehungsweise was hast du da gefunden?
Genau, ich habe eine Studie gefunden aus Japan, eine relativ aktuelle aus dem Jahr 2024. Und da ging es um die Frage, wenn man Wut aufschreibt, das ist ja was relativ Klassisches, auch im therapeutischen Schreiben, und das Papier danach wegwirft, hat das einen Effekt oder hat das keinen Effekt? Also einen zusätzlichen zu dem, was während des Schreibens passieren kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Ergebnisse waren relativ eindeutig. Also man hat ganz kurz einmal zum Ablauf von dieser Studie, man hat die Teilnehmenden schreiben lassen, was ganz Neutrales, einen Aufsatz zu einem bestimmten Thema. Und dann hat man sie einer total beleidigenden Kritik ausgesetzt. Also wirklich, um sie zu provozieren, um diese Wut, den Ärger irgendwie überhaupt mal zu erreichen. Ja? Und dann hat man sie noch einmal schreiben lassen zur Wut und was sie da beschäftigt und wie ihre Gedanken zu dieser Provokation sind. Dann hat man unterschieden. Die eine Hälfte oder ein Teil der Gruppe hat das Papier, auf dem das Geschriebene war, weggeworfen. Und die andere Hälfte hat es abgelegt, also behalten. Und dann hat man noch ausprobiert, wenn es die Hälfte schreddert, also das Geschriebene, da wo die Wut Ausdruck gefunden hat, und die andere Hälfte es in eine Box legt, also es auch wieder behält, wo da die Unterschiede sind. Und die Wut wurde auch danach noch einmal gemessen. Also man hat die Wut insgesamt dreimal gemessen, vorher, nach der Beleidigung und nach dem Entsorgen oder dem Behalten von dem Geschriebenen. Genau. Okay. Und das relativ Interessante, was da rausgekommen ist, ist, dass die Personen, die den Zettel oder das Papier zum Teil auch zerknüllt und weggeworfen haben, die haben einen ganz, ganz starken Effekt gehabt. Und da ist die Wut oder der Ärger quasi wieder auf null zurückgegangen. Also die hat sich wirklich so weit reduziert wie vor dem Experiment. Und auch deutlich stärker, als wenn es nur beim Geschriebenen geblieben ist. Und das ist schon eine ziemlich interessante Sache, weil mir das zum Beispiel auch immer wieder begegnet, dass Leute, wenn wir mit schreibtherapeutischen Methoden arbeiten, fragen, was sie denn mit dem Geschriebenen machen sollen. Und ich glaube, die Studie zeigt uns einfach ganz, ganz schön, dass es einen starken Effekt haben kann, wenn ich, gerade wenn es um was Belastendes geht, um Wut geht, um Ärger geht, um Dinge, die ich eigentlich gerne loswerden möchte, dass man die Effekte wirklich deutlich verstärken kann, wenn man das nutzt. Was die Forschenden oder das Team da der Studie auch sagt, ist, es ist wirklich was Symbolisches eigentlich. Ja? Und es hat keinen Unterschied gemacht übrigens, ob es ein Mülleimer, ein Mistkübel oder ein Schredder war. Da war das Ergebnis gleich. Also wie ich es dann entsorge, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist eher die Frage, ob ich es entsorge oder ob ich es behalte.
Ja, spannend, okay. Also mir fällt dazu ein, es gibt ja auch manchmal so die Idee, es dann in eine kleine Metallschüssel zu geben, wenn es ein Zettel ist, und dann einfach auch anzuzünden, je nachdem, wo man wohnt und wie groß der Zettel ist. Aber prinzipiell, das wäre dann auch so eine Geschichte, einfach Hauptsache, es ist dann sozusagen weg von einem, oder? Also man gibt es irgendwo hin und es wird dann wird zerstört, beziehungsweise man bekommt eine Distanz rein.
Ganz genau. Ja, und sehr auch spannend. Ja, und möglicherweise einfach auch so ein Gefühl von, es ist jetzt wirklich abgeschlossen. Ja, und das tut anscheinend auch dem Gehirn ganz gut, weil so eine weitere Schlussfolgerung ist irgendwie, dass auch wer wütend ist und dann vielleicht ein bisschen so zum Grübeln und zum Gedankenkreisen neigt, dass das auch dort irgendwie hilfreich sein kann natürlich, ja, um es zu unterbrechen, um diesen Kreislauf zu unterbrechen und einfach dem Organismus zu signalisieren, dass ist jetzt abgeschlossen.
Das ist abgeschlossen und auch irgendwo vielleicht als Hypothese nur, es erhöht natürlich auch irgendwo die Wahlmöglichkeit beziehungsweise die Selbstwirksamkeit, oder? Also vom Erleben her.
Ganz genau.
Ich kann was machen mit einem Phänomen, das oft unwillkürlich so aus mir heraus entsteht, vom Gefühl her. Und ich kann das jetzt aber irgendwie zu Papier bringen, raus, so wie eine Externalisierung und dann aber irgendwo auch lassen und wegpacken oder schreddern. Also das macht schon viel Sinn.
Genau, und ich denke jetzt, also nachdem zwischen Wegwerfen und Schreddern kein Unterschied war in der Studie, nehme ich einmal an oder gehe davon aus, dass auch das, was du sagst, mit Verbrennen oder Zerreißen oder weiß ich nicht, was einem halt sonst noch so einfällt, um Dinge entsorgen zu können oder Papier entsorgen zu können, dass das vermutlich, würde ich jetzt behaupten, eine ähnliche Wirkung hat.
Oh, anscheinend zumindest, ja. Cool. Und jetzt sind wir eigentlich eh schon mittendrin, aber ich frage es dich trotzdem. Du bist ja natürlich im Schreibebusiness ganz groß, ja. Und das, wie würdest du es denn in deiner Praxis dann anwenden oder hast du Erfahrung damit? Machst du das schon die ganze Zeit oder gibt es da Ideen so für die Kolleginnen und Kollegen?
Absolut. Also ich glaube, was ja relativ bekannt ist, ist auch so dieses klassische Schreiben von diesem Unsent Letter, also dem Brief, den man noch als Abschluss an irgendjemanden, an eine Person schreibt und dann nicht abschickt. Mhm. Und ich glaube, da kommt jetzt einfach durch die Studie noch dieses schöne Element des wirklichen physischen oder ritualisierten Abschlusses hinzu. Und ich muss dazu sagen, in dem Raum, in dem ich arbeite und meine Coachings mache, da ist ein Papierkorb und in dem sind schon viele zerknüllte Zettel gelandet. Ja. Und es sagen manchmal, ohne dass ich es anbiete, viele Leute dazu irgendwie, ich würde es jetzt gern zerreißen, ich mag es nicht behalten, ich will das nicht mehr haben. Ja. Also ich glaube, die haben ganz oft, oder in meiner Erfahrung ist es oft so, dass die ganz intuitiv auch das Gefühl haben, ich will das jetzt loswerden. Ja, so richtig ein für alle Mal. Und es hat eine ganz starke Symbolkraft, die man auch jetzt mit dieser Studie noch einmal messen kann. Und was ich auch mir gedacht habe jetzt in der Vorbereitung zu unserer Folge, ich glaube, dieses symbolische Abschließen, so ein kleines Ritual zu haben für irgendeine Phase ist vorbei, irgendetwas ist erledigt, irgendetwas kann man jetzt wirklich lassen, weil man sich entwickelt hat oder so, oder ebenso, wie kann ich vielleicht innerlich ein Kapitel abschließen, damit ich eine gute neue Ausrichtung für das, was ich haben möchte, haben kann, dann glaube ich, lohnt sich's wirklich, sich auf die Suche nach einem kleinen Ritual zu machen. Gerne auch abseits von, ich schreibe es auf und werfe es weg. Also da fällt Kollegen und Kolleginnen sicher viel ein, so als Übung oder eben so als abschließendes Ritual. Das kann man auf jeden Fall gut etablieren in einer Begleitung. Wurscht, ob es jetzt Therapie ist oder Coaching. Und was natürlich noch schön ist, ich glaube, das kann man den Leuten auch so gut mitgeben für den Alltag. Ja, da sind wir jetzt schon ein bisschen bei dieser Alltagsfrage.
Ja, genau. Ja, ja. Aber das ist sehr fließend in dem Fall, gell? Genau. Aber genau, das ist sehr gut umzusetzen eigentlich, oder?
Nicht sehr komplex. Ja, ich müsste auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, das habe ich auch selber schon gemacht, weil das natürlich total einfach ist eigentlich, gell? Mich hinsetzen, der Dinge, die mich gerade geärgert haben, aufzuschreiben und sie dann wegzuwerfen, also das Papier dann wegzuwerfen, das hat einfach eine starke Wirkung, ja, und das ist simpel, das geht schnell und ich kann mich wieder so ein bisschen selbst beruhigen und das geht eben wahnsinnig leicht in den Alltag einzubauen. Das braucht auch nicht viel Zeit oder viel Aufwand, das ist schön. Und Momente im Alltag, wo wir das brauchen können, die gibt's aus meiner Sicht immer ein bisschen, gell, weil wir, also wurscht, in welchem Bereich wir uns bewegen, es kann uns, weiß ich nicht, bei der U-Bahn-Station etwas ärgern, aber im beruflichen Alltag, in der Partnerschaft, in der Familie, wo auch immer, gell, gibt's immer wieder mal Momente, die vielleicht irgendwie so Ärger oder Wut auslösen können und dann habe ich was zur Verfügung, wo ich weiß, das hat eine Wirkung.
Das ist eine schöne Konfliktlösungsidee in Paarbeziehungen, oder? Also wenn es sich aufheizt, dann geht jeder mal in einen anderen Raum und schreibt es nieder und lässt den Zettel dort und dann schaut man mal, was es macht mit der Stimmung. Ja.
Absolut, finde ich eine gute Idee.
Ja, also mir fällt irgendwie noch dazu ein, das ist jetzt, glaube ich, so Therapie-Coaching und gleichzeitig auch eigentlich sehr, sehr alltagstauglich, diese Sorgenfresser-Püppchen, kennst du die?
Ich finde, den habe ich schon mal gehört, gesehen habe ich den
ja,
nicht.
Ja, die gibt es, ohne Werbung machen zu wollen, aber es gibt verschiedene. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Größen, die schauen aus wie, es sind so Stofftiere, es gibt ganz kleine Monster und Tiere und auch größer und die haben sozusagen einen Zipfverschluss meistens am Rücken und ist ganz, ganz eine tolle Sache für, im Endeffekt natürlich, also oft bei Kindern, aber eigentlich altersunabhängig aus meiner Sicht und bedient sich da ein bisschen dem Gleichen, also ich zumindest erkenne jetzt eine Parallele, vielleicht du nicht, weiß ich nicht, aber weil da geht es ja auch darum, ich schreibe so meine Ängste, meine Sorgen und alles, was mich emotional aufwühlt, schreibe ich auf einen Zettel, entweder gemeinsam mit einem Elternteil als Kind oder wenn ich schon schreiben kann selber und dann gebe ich das, oder auch Ängste, also dann gebe ich das diesem Püppchen und der frisst die Angst dann sozusagen oder meine Sorgen. Ja. Und dann ist es halt oft so, dass dann die Mutter oder der Vater zum Beispiel dann halt in der Nacht hergeht und das ausleert. Und dann ist die Sorge oder die Angst weg.
Auch ja,
oder
weg.
Eben auch
ja.
Die Wut und so. Ja.
Schön, auch eine super schöne Entsorgungsvariante eigentlich, oder? Eine sehr, sehr
genau.
feine.
Ja,
also ich würde sagen, das passt extrem gut zu der Studie, weil, wie gesagt, also nachdem zwischen Mülleimer und Schreddern kein Unterschied war, ist einfach anzunehmen, dass jede Form der Entsorgung diesen Effekt leisten kann. Was ich noch ganz spannend finde, ist, offensichtlich wurde diese Studie inspiriert von einer japanischen Tradition, die heißt Hakidashisara. Ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Man möge mir verzeihen, wenn das nicht ganz, ganz korrekt ist.
Ja.
Genau, aber es gibt offenbar jedes Jahr an verschiedenen Schreinen solche Feste, wo Menschen negative Sachen, Gefühle auf Keramikscheiben schreiben und die dann wegwerfen quasi oder zerdeppern.
Ja.
Also
ja.
Wirklich so als Ritual des Loslassens. Und dieses kulturelle Wissen ist ein bisschen in dieses Experiment eingeflossen, weil man eben wissen wollte, welchen Effekt hat es denn wirklich? Kann man das messen? Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Beispiel, wie da so manchmal aus Dingen, die irgendwo aus irgendwelchen kulturellen Kontexten herkommen, dann doch Einfluss auf die Psychologie auch haben.
Wo man auch sieht, dass das nicht von ungefähr kommt oder entsteht und kulturell auch weitergetragen wird, oder? Wo es einfach schon wirklich viel, viel nachweisbar Effekt hat.
Absolut. Super. Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Da geht es jetzt wirklich um aktuelle, akute, kurze Wut oder so. Ja, also da geht es jetzt nicht um Belastungen, die ich seit ich weiß nicht wie vielen Jahren mit mir herumschleppe, sondern eher um die Frage, okay, irgendwas hat mich gerade aufgeregt, aufgewühlt, verärgert und dann nehme ich das Aktuelle her und mache das damit. Ja, also wenn es weiß ich nicht, langanhaltende Kränkungen gegeben hat oder so, dann werde ich das eher ein bisschen ausführlicher behandeln müssen als einmal aufschreiben und wegwerfen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen mehr brauchen könnte. Aber für aktuelle Wut, also wo es jetzt gerade, wo ich merke, ich bin aktiviert, ich bin wütend, ich bin gerade ärgerlich und es gab Stunden vorher den Anlass, da funktioniert es einfach gut.
Also da geht es weniger darum, wenn dann jemand wirklich schon fast in so einem verhärmten Leben ist oder erleben oder wie du sagst, schwere Kränkungen, dass man dann hergeht und sagt, schreiben Sie es einfach auf und geben Sie es dem Monster oder schreddern, sondern eher wirklich um diese akuten Geschichten.
Ja, also aus meiner Erfahrung, gell, es gibt schon viele Schreibtechniken, wo das auch sehr gut geht, dass man längerfristige Belastungen bearbeitet, verarbeitet und solche Sachen. Aber das, was da jetzt einfach untersucht wurde, bezieht sich auf einen sehr aktuellen Anlass.
Ja, okay, na, ist ja gut zu trennen, einfach nochmal oder zu erwähnen.
Genau.
Ja.
Mhm.
Super.
Ja. Gut, lieber
spannende
Alex.
Sache.
Ja, finde ich auch und sehr praktikabel aus meiner Sicht. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt. Wir haben die Frage so formuliert bei der Einleitung, wie kann man sich jünger machen in einer Woche? Jetzt bin ich schon super, super neugierig, was für eine Studie oder welche Erkenntnisse denn da dahinter stecken und was du da mitgebracht hast.
Genau, ja. Also klingt spannend, ist auch spannend. Es geht um eine sehr bekannte Studie, die ich einfach auch reinbringen wollte, weil sie einfach sehr viel aufmacht. Und zwar geht's um eine Studie aus dem Jahre tatsächlich erstmals 1979 von der Psychologieprofessorin Ellen Langer von der Harvard University.
Ah, ja. Ich weiß schon, wovon du redest.
Ja, genau. Und die hat ein damals sehr spannendes Experiment gewagt. Das ist eigentlich ein Experiment. Ja. Und zwar hat sie eine Gruppe älterer Personen, überwiegend Männer zwischen 70 und 80, eingeladen, sozusagen an eine Zeitreise teilzunehmen, würde ich es mal formulieren. Das heißt, das war so eine Art Kloster in New Hampshire, meines Wissens, die so wie ein Retreat-Kloster sozusagen. Und es ging darum, dass sie vorab dieses Kloster oder diese Räumlichkeiten wirklich so dargestellt ausgestattet haben, wie es in deren Jugend üblich war, also 1959 vor allem. So, da war dann so eine, dass man sich das vorstellen kann. Ja? Also was heißt das?
Ja.
Es gab keine Spiegel. Ja? Es gab keine aktuellen Zeitungen, keine Fotos von sich selbst als alten Personen waren erlaubt. Stattdessen gab es halt Magazine von 1959, die Ed Sullivan Show, schwarz-weiß im Fernsehen, Radio, Perry Como, also all diese Dinge, die einfach in der Jugend von ihnen, als sie jünger waren, völlig aktuell waren. Bücher, alles, was da war, Essen von damals. Also wirklich alles war auf diese eine Zeit der Jugend ausgerichtet. Und man hat dann diese Männer, die teilweise auch schon erkrankt waren, also die hatten, die Personen hatten viel, also Gehstöcke teilweise schon in Verwendung, Arthritis, konnten teilweise kaum von alleine laufen oder an einer Reise überhaupt teilnehmen, hat man dann eingeladen in dieses, ich nenne es mal Kloster oder in diese Einrichtung und hat sie in zwei Gruppen eingeteilt. Ja, das waren so ungefähr so 8 Personen Kontrollgruppe, 8 Personen Experimentalgruppe. Und der einen Gruppe hat man erzählt, ihr erinnert euch einfach an 1959, an die Jugend und erzählt ein bisschen davon und denkt zurück. Und der Experimentalgruppe hat man gesagt, so, ihr seid jetzt 1959, also ihr lebt das jetzt. Ja? Also bitte, wann immer es euch gelingt, im Präsens sprechen, ihr seid jetzt die Menschen von damals. Ja? Also so tun, als ob. Ja? Also der entscheidende Unterschied war, über die Vergangenheit sprechen, könnte man sagen, versus die Vergangenheit leben. Ja? Nostalgie versus Verkörperung, könnte man sagen.
Ja.
Ja? Und man hat davor Faktoren gemessen, also körperliche Stärke, Geschicklichkeit, Ganghaltung, Gedächtnis, Sehvermögen und diese Geschichten. Und hat sich dann angeschaut, was passiert. Und tatsächlich war es so, dass dann am letzten Tag, als die Leute schon auf den Bus gewartet haben, hat man dann schon irgendwie gesehen, dass dieselben Männer, die kaum gehen konnten, es waren überwiegend Männer, auch schon so ein bisschen American Football vor dem Rasen wieder gespielt, vor dem Haus gespielt haben. Die haben sich schneller bewegt, die haben agiler gewirkt. Und dann hat man das untersucht und tatsächlich, und das ist sehr, sehr beeindruckend aus meiner Sicht, haben sich alle Faktoren verbessert. Ja? Also
wirklich Faktoren auch körperlich verbessert, oder?
Genau. Mhm. Ja? Also um das einfach aufzulisten, also körperliche Stärke messbar gesteigert, manuelle Geschicklichkeit hat sich verbessert. Ja? Also auch Leute haben die Finger zum Beispiel bei Arthritis wieder mehr strecken können, Dinge greifen können, der Gang und die Haltung war aufrechter, flüssiger. Gedächtnis und Kognition war signifikant besser. Und sogar, das finde ich überhaupt sehr spannend, also sozusagen Geschmacks-, Hör- und Sehvermögen hat sich bei einigen verbessert. Ja. Das heißt, die Fingergelenkigkeit hat wieder zugenommen sozusagen. Und zum Beispiel, um auch diese Gruppen zu vergleichen, gab es Intelligenztestwerte. Und die haben sich bei der Kontrollgruppe schon um 44% verbessert, aber bei der Experimentalgruppe um 63%. Mhm. Also auch die kognitive Leistung. Ja. Zusätzlich gab es sozusagen dann so die Idee noch von der Professorin, unabhängige Beobachterinnen und Beobachter einzuladen und anhand der Fotos ohne Kontext schätzen zu lassen, wie alt die Männer auf diese Gruppe auf den Fotos sind. Und sie wurden durchschnittlich 2 Jahre jünger eingeschätzt, also von vorher zu nachher Foto.
Ja. Und das war gar nicht so ein langer Zeitraum, gell?
Wo die genau, das war eine, falls ich es nicht erwähnt habe, eine Woche.
Das ist eigentlich wahnsinnig schnell, oder? Dass sich wirklich veränderbare Dinge, also messbare Dinge verändern.
Genau, also ganz, ganz wichtig, ist nicht so, dass die ein Jahr lang dann in so eine Art Big Brother Box gesteckt wurden und dann sagt man ja, die Luft hat ihnen so gut getan, sondern das waren einfach sozusagen einige Tage, die Personen einfach genutzt haben. Aus meiner Sicht, ich war nicht dabei natürlich, aber ich kann mir vorstellen, auch irgendwie spielerisch zu sagen, jetzt tue ich wieder so, als ob. Und die sind da richtig eingetaucht und es ist unfassbar faszinierend, was dadurch entstanden ist in kurzer Zeit an körperlicher und geistiger Veränderung. Und die Professorin, die Frau Langer, die hat natürlich dann auch argumentiert, wohin könnte das führen, was kann das aufzeigen, dass halt sozusagen viel Einschränkungen körperlicher Natur einfach auch ein bisschen Zuschreibungen oder auch schon fast so eine Art Erwartungshaltung sind, ja, und nicht immer eine biologische Notwendigkeit der, sagen wir mal, der Abnutzung, ja, sondern es hat extremst viele Faktoren, kulturelle Erwartungshaltung, Sprache, Umgebung. Natürlich an dieser Stelle, ja, natürlich gibt es Alterungsprozesse ja, für die Biologen und Medizinerinnen unter uns allen natürlich. Das ist jetzt nicht der Punkt. Es soll einfach aufzeigen, diese spannende Facette, wie beeinflussbar das unter anderem sein kann.
Ja. Wie würdest du es ableiten jetzt für deine tägliche Arbeit?
Ja, ich finde es enorm spannend für die tägliche Arbeit, weil mich das natürlich sehr stark einerseits so an diese, also in Richtung Priming sehr erinnert, also im Sinne von, auf was fokussiere ich, was verstärkt sich dann dadurch, durch meine Aufmerksamkeitsfokussierung. Wir kommen ja beide so aus der Hypno-Ecke und da aus der Hypnosystemik, der liebe Gunter Schmidt, der dann auch immer wieder so die somatischen Marker erwähnt zum Beispiel, also diese Erlebnisnetzwerke im Körper, die auch unter anderem gerade über den Körper und über die somatischen Marker in Wechselwirkung treten. Und da macht es natürlich total viel Sinn, das in die Therapie mit einzubinden. Ja, weil wenn jemand messbar sich sozusagen von allen Faktoren wiederum von sehr vielen Faktoren des Alterns ja wieder verjüngert, dann ist das natürlich auch für therapeutische Prozesse extremst wesentlich. Ja. Also mir fällt dann ein, natürlich ganz grob zusammengefasst, da gibt es ja den Begriff Problemtrance, Lösungstrance, also in welcher Haltung kommen die Leute zu uns? Oft in einer sehr eingeengten, problemorientierten Haltung, logischerweise, wenn sie eine Therapie machen. Und ist diese Haltung, da ist halt wenig Kompetenzerleben spürbar. Mhm. Und das ist das, was mich in dieser Studie oder in diesem Experiment sehr daran erinnert hat, mal über einen anderen Weg zu schauen, kann man da über den Körper, über eine sogenannte So-Tun-als-Ob-Intervention zum Beispiel systemisch, die Leute einfach einladen, mal so zu tun, als ob da vielleicht in der Situation schon was möglich wäre oder sich auch in der Stunde anders hinzusetzen, aufzustehen, um wieder in eine gute Kompetenzhaltung zu kommen.
Ja, es gibt ja auch diese Formulierung, gell, fake it till you make it, also so lange mal sich vorzustellen, etwas zu erleben, zu sein, zu können, bis es dann wirklich mir in Fleisch und Blut übergegangen ist quasi.
Genau, ja. Oder abgeleitet, dann gibt es so diese Ergänzung fake it till you feel it. Also wenn ich lang genug sozusagen dann einfach die Körperhaltung einnehme, das ist ja auch messbar, teilweise übers Blutbild, sogar, also bis hin zum Blutbild, dass das eine total tolle Sache ist. Und so wie du vielleicht auch kennst oder einige die Leute, die zuhören, da gibt es ja auch Kongresse, Reden reicht nicht und sonstiges, also den Körper zu involvieren, um Erlebnisnetzwerke, hilfreiche Kompetenzen zu reaktivieren, ja, ist eine ganz tolle Sache, weil es funktioniert ja so und so. Ja, also einerseits, also es hat viel mit Erwartungshaltung zu tun, jetzt kann man sagen, das ist ein toller Effekt, aber die Idee ist auch ein bisschen, Erwartungshaltung gibt es nicht, also wenn man sie nicht nutzt, dann kann sie auch gegen einen wirken, weil wenn jemand zu lange über ein Problem zum Beispiel berichtet, dann sehen wir das ja in der täglichen Arbeit, dass die Leute auch körperlich in die andere Richtung gehen. Die werden dann viel älter zum Beispiel oder Schmerzerwartungskreisläufe, die es ja dann oft gibt. Ja, also diese Angstgeschichten. Also das ist schon was so und so greift und da denke ich mir halt, wieso nicht nutzen für
Absolut.
Die Personen.
Ja, völlig richtig. Woran ich auch noch ein bisschen denke, ist, gell, dass es aus meiner Sicht auch so wichtig ist, achtsam mit Sprache umzugehen, weil natürlich diese ganzen Narrative irgendwie einen starken Einfluss auch auf diese Erwartungshaltung haben, oder? Also ich kann mich noch erinnern, als ich 40 geworden bin, man kriegt auf den Social-Media-Plattformen oder so viele Sachen reingespült mit ab 40 ist das jetzt so und ab 40 muss man das jetzt so machen und Sport ab 40, es hat mich so narrisch gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht schreibe ich dann gleich wieder und zerknülle das Papier. Es ist unfassbar, was einem auch eigentlich alles so suggeriert und eingeredet wird, was Alter betrifft. Ja, und ich glaube, man kann über Alter vieles sagen und auch vielleicht ableiten oder ablesen oder so, aber dieses ab 40 ist es auf jeden Fall so oder so, das muss es einfach nicht sein, ja, aber meine Erwartungshaltung dann zu schüren im Sinne von jetzt bin ich 40, jetzt geht sowieso bergab oder so, das fand ich einfach so unfair, dass ich mir dachte, lass mich doch in Ruhe bitte.
Ja, und genau das ist der Punkt, das nennt sie dann auch, oder das wurde dann weiterführend genannt, dieses Fixed Mindset, das man dann ja genau bei Gesundheit und Alter oft angeboten bekommt von außen. Und das, was du erwähnt hast, das kenne ich ein bisschen so aus dem Kraftsport oder wo auch sehr vielen Leuten ja sozusagen suggeriert wird, so auch bei Männern gerade so ab 35, da droppt das Testosteron in den Keller und da kann man nur mehr Muskeln erhalten und die besten Jahre sind vorbei und man kann sozusagen kaum noch irgendwie sich kräftigen und so, weil also es ist ein langsamer Verfall des so ein Verwesungsprozess, ja, wird dann in Deutschland suggeriert und das stimmt halt einfach nicht. Da gibt's einfach ganz coole Untersuchungen dazu, dass das körperlich nicht so einen großen Unterschied macht. Es nimmt halt zum Beispiel oft einfach die Bewegungs die Intensität ab in den Jahren, weil wir was anderes zu tun haben. Ja, aber so wie du sagst, dieses jetzt bist du 40 und ab jetzt würde ich diese Creme verwenden und nicht mehr schwer heben und ein Testament machen.
Ja,
also das ist das wirkt enorm.
Und vor allem auch die Idee, alle wären mit einem bestimmten Alter irgendwie gleich. Das fand ich auch so spannend irgendwie. So, ah, okay, jetzt sind wir immer alle gleich ab 40. Interessant.
Ja, das und um diese Studie oder dieses Experiment da reinzubringen, also vielleicht kennen Zuhörerinnen und Zuhörer das ja auch aus der persönlichen Geschichte heraus, aber ich meine, wenn wir uns Großeltern ansehen oder Leute, die wir kennen, die vielleicht schon teilweise in Isolation leben oder nicht mehr so spannende Alltagsgeschehnisse haben, das ist oft total faszinierend zu sehen, wenn man da ein kleines Kind ein kleines Kind bei der Tür kommt oder ein Hund, ja, manchmal auch nur, aber vor allem kleine Kinder, die dann echt Ressourcen aktivieren, dass diese Personen dann oft wieder auf einmal mobiler werden, viel mehr lachen, auf einmal wieder besser gehen können, sich mehr bewegen, die Schmerzen nehmen ab. Also das kann man, die blühen ja oft auf vor einem. Mhm. Da gibt es ja auch spannende Experimente oder ich würde es eher Projekte nennen, wo ja Kinder in Seniorenheime sozusagen geschickt werden und dort so einen Nachmittag verbringen. Und das ist total super.
Ja, ich bilde mir auch ein, mitbekommen zu haben, dass es gerade eine Untersuchung gibt zu, wie sich's auswirkt, wenn man sich um seine Enkelkinder kümmert. Nämlich auch sehr, sehr positiv. Also auch auf diese kognitiven Sachen und solche Dinge.
Ja, und das ist wiederum, es erinnert mich an deine Studie mit im asiatischen Bereich, da ist das halt zum Beispiel oft viel, das ist ja viel mehr eingebunden dann im Alter. Da lebt man ja dann, da hat das Alter ja auch einen anderen Stellenwert und ist irgendwie viel positiver beschrieben, im Regelfall natürlich nur. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das alles Auswirkungen hat. Auch eben, wie du sagst, wie wird's in Sprache gebracht, vor allem in der Eigenbeziehung. Ja, also einfach zu sagen, jetzt bin ich halt in den 40ern oder jetzt bin ich erschöpft, das wirkt natürlich einfach. Ja. Also diese Identitätsfragen, auch die da mitschwingen, das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja, und wie würdest du es weiter ableiten eigentlich, auch für den Alltag?
Also ich würde es, also was ich glaube ich nicht erwähnt habe, einfach nur der Vollständigkeit halber, das Ganze heißt Counterclockwise Experiment, falls das jemand auch nachschlagen möchte. Ja, das hat ja einen Namen, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht gesagt, aber wie würde ich es, also prinzipiell finde ich sehr spannend auch für sich selbst im Alltag zum Beispiel, sich mal zu fragen, okay, wann habe ich denn eigentlich das letzte Mal Dinge getan, die mir Spaß gemacht haben, die ich zum Beispiel mit 28, mit 25 gemacht habe? Mhm. Ja? Also je nachdem, wie alt man ist. Ja? Und zwar nicht, das ist wichtig, nicht um in Nostalgie zu ertrinken und dann nur mehr da zu sitzen und Fotos zu schauen, dass früher alles besser war, das ist ja nicht der Punkt, sondern eben um seinem Organismus wieder Signale anzubieten, also Einladungen, würde man sagen, das wieder zu aktivieren. Mhm. Ja? Also sich zu fragen, was habe ich früher gemacht, was ich schon lange nicht gemacht habe, was hat mir Spaß gemacht, wo denke ich mir heutzutage, ja, das ist jetzt nicht mehr altersentsprechend oder da könnte ich mich verletzen, all diese Geschichten. Ja? Eine Sportart, ein Ausflug, Musik, ein Projekt, feiern, was auch immer, tanzen. Mhm. Ja? Also all diese Geschichten einfach für sich mal zu reflektieren. Um dann aber auch vielleicht zu beobachten, wie gehe ich mit mir selbst um in der Sprache. Mhm. Ja, also ist das, was ich annehme, so wie du sagst, das, was dir dann eingeblendet wird, so mit 40 dann,
ist alles vorbei.
Da gleich präsentiert bekommt, ist alles vorbei, genau, ja, so, dass man dann da, dass er vielleicht ein Stück weit auch einfach überprüfen lernt. Mhm. Ja? Also bewusstes Challengen von diesen Dingen. Mhm. Okay, stimmt das so? Oder woher weiß ich das? Okay, das wird mir jetzt angeboten. Aber kann ich das ist eine Einladung von außen, ja, aber passt das überhaupt zu mir? Kennt mich die Werbung? Weiß die Werbung, wie viel Sport ich mache, wie mein Alltag ausschaut? Ja, das sind ja Verallgemeinerungen und da einfach zu sagen, gut, wenn ich jünger wäre, wenn ich keine Alterungsprozesse hätte, was geht sich da für mich aus? Wie würde ich den Tag gestalten, wenn ich andere Bilder von mir hätte, mit anderen? Also welche Botschaften habe ich über mich? Welche Erwartungshaltungen? Das ist was sehr, sehr stark wirkt. Mhm. Ja, was ich trotzdem abgrenzend sagen möchte, was, glaube ich, dir und mir eh klar ist, aber ich hoffe auch allen da draußen, ja, es gibt natürlich, also Krankheiten sind natürlich real und medizinisch oft messbar und da geht jetzt nicht darum, jemanden mit ganz schwerer Erkrankung zu sagen, tu mal so, als hättest du es nicht und steh auf und geh übers Wasser, ja, also das siebte Osterwunder vollbringen, weil aus mehreren offensichtlichen Gründen ist das natürlich ein Blödsinn, aber diesen Graubereich ein bisschen erforschen, das wäre spannend. Also diese rigiden Haltungen, die wir oft haben. Ja? Ja. Also so der, was mir dazu einfällt, noch so vielleicht abrundend, was hier gut passt, ist der der Hypno-Gott und Begründer der modernen Hypnotherapie, der Götter und Göttinnen, ja, der Milton H. Erickson, der wurde ja ziemlich gegen Ende seines Lebens meines Wissens gefragt, was für ihn so die Wurzel alles psychischen Leidens ist. Mhm. Und dann hat er pausiert und dann hat er geantwortet, Rigidity. Mhm. Ja, und das ist eine unfassbar intelligente Antwort. Ja, also weil das zeigt sich in sehr vielen Dingen, genau dieses, naja, so ist es halt und jetzt bin ich halt alt oder jetzt bin ich halt keine, das hören wir, jetzt bin ich ja keine 20 mehr und das kann man halt nicht mehr machen, die besten Jahre sind vorbei. Das sind starke Selbsthypnosen,
genau,
die auch so ein ganz rigides Erleben.
Genau, auch so diese Sätze wie, naja, ist ja klar, dass im Alter dieses oder jenes Wehwehchen kommt. Also solche Sätze gibt es
genau,
ja auch
gerne. Genau, ja. Ich habe Rücken, ist ja normal im Alter und da zwickt's halt und das mache ich lieber nicht und die schweren Sachen hebe ich lieber nicht, weil ich bin älter. Also diese Geschichten, da einfach natürlich in Absprache mit seiner Ärztin und seinem Arzt, aber generell einfach das nur zu spielerisch zu überprüfen, wäre, glaube ich, spannend.
Mhm. Ja.
Und natürlich auch wieder Aktivitäten möglicherweise zu leben, die einem jüngeren Alter oder einfach einer mehr Vitalität entsprechen.
Mhm. Dann, lieber Alex, vielen Dank. Finde ich super spannend. Ganz viel Vitalität und so, die nehmen wir uns jetzt mit, würde ich sagen. Mhm. Und werden dann auch ganz vital in die nächste Folge starten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Super, ja, vielen Dank und bis bald. Ciao.
Kopfzerbrechen.